Wir sollen uns auf dieses Leben konzentrieren, nicht auf das nächste Leben. Und man hat dieses Gefühl von, man ist nicht alleine. Wenn wir erinnern, dann ist das für uns sozusagen ein Auftrag. Was mache ich mit meinem Leben? Trost heißt nicht, ist nicht so schlimm, sondern es ist eine Tragödie, ganz klar. Aber wie gehen wir damit um?
Auf Simchis, auf freudige Anlässe. So begrüßen sich Trauergäste auf einem jüdischen Friedhof. Ein Ausdruck, der den Schmerz des Abschieds mit dem Wunsch nach zukünftigem Glück verbindet. Und genau diese Verbindung steht im Zentrum der Ausstellung Im Angesicht des Todes des Jüdischen Museums Frankfurt, die sich jüdischen Vorstellungen und Ritualen rund um den Tod widmet und sie mit universalen Fragen zum Lebensende verbindet. In diesem Podcast unterhalte ich mich mit verschiedenen Gästen über ihre persönlichen Erfahrungen und fachlichen Perspektiven auf Tod und Trauer. Welche Gedanken und Gefühle verbinden sich damit? Welche Wege gibt es, um Abschied zu nehmen? Welche ethischen Fragen stellen sich angesichts des Lebensendes? Und was kommt danach?
Die meisten Menschen, die jemals gelebt haben oder leben werden, sind derzeit tot.
Ich bin Shelly Kupferberg, freie Journalistin und Moderatorin und freue mich heute mit dem Rabbiner Julien Chaim Soussan zu sprechen. Er ist mir aus Frankfurt am Main zugeschaltet. Schönen guten Tag, hallo Julien.
Hallo, liebe Shelly.
Wir kennen uns seit vielen Jahren aus der jüdischen Community. Somit erlaube ich mir, dass du, Julien, wir bitten alle GesprächspartnerInnen, die wir in diesen Podcast einladen, etwas Persönliches mitzubringen. Etwas, was sie mit dem Thema Tod assoziieren. Was hast du mitgebracht?
Du, ganz ehrlich, ich habe ein bisschen mit mir gekämpft, was ich mitbringen soll. Ich hatte zunächst überlegt, ob ich nicht einfach eine Flasche Wodka mitbringe.
Denn
es ist tatsächlich üblich, dass wir regelmäßig dann auch in der Synagoge im Anschluss an das Morgengebet an Tagen, an denen wir Verstorbenen gedenken, also zur Jahrzeit, immer zum ja, Todestag eben, dass wir dann gemeinsam so ein Mini-Frühstück haben und dabei gibt es dann immer auch einen Schluck Wodka, weil wir einen Segensspruch sagen beim Trinken und dann wird sozusagen den Verstorbenen gedacht und die Idee ist, dass wenn wir ein Gebot, eine Mitzwa erfüllen, dass das so eine Art ja, Tikkun, eine Heilung oder eine Erhebung der Seele verursacht. Das sagt man dann auch vorher immer, Leilui Nishmat, zur Erhebung der Seele von. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich dachte, das kommt vielleicht hier nicht so gut an, wenn ich direkt mit dem Wodka anfange. Ich habe mitgebracht ein Buch, das heißt Madrich. Das ist der Madrich, den Rabbiner gerne nutzen. Da sind einfach all die Sachen drin, die ich im normalen Sidur vielleicht nicht finde. Und da geht es ganz vorne los mit Baby-Naming. Und dann auch Brit Mila, Beschneidung. Und dann geht es weiter über Hochzeiten.
Hm. Also eine Art Handbuch, ne? Madrichleiter,
genau.
Jemand, der etwas anleitet.
Ein Guide
das,
sozusagen.
Ein Guide. Genau.
Mit allen, welche Gebete man wann wie sprechen soll und welche Regeln es gibt. Und dann geht es eben über zu Krankenbesuche. Der Tod, also wenn der Tod eintritt, gibt es besondere Gebete, die zu sprechen sind. Am besten mit dem im Sterben liegenden. Und dann eben aber auch die Trauerriten bis hin zur Begleitung dann der trauernden Angehörigen.
Also wir merken schon ein umfangreiches Thema, zumal für einen Rabbiner. Und mit Julien Chaim Soussan möchte ich genau in dieser Folge auch über ja diese Riten zum einen sprechen, über rituelle Dimension des Todes in der jüdischen Tradition. Wir wollen aber auch über die Unversehrtheit des Körpers sprechen und über die Nachweltvorstellungen, die es so gibt im Judentum. Und damit würde ich eigentlich auch ganz gerne anfangen, Julien. Welche Vorstellungen von Nachwelten gibt es denn in den jüdischen Traditionen?
Ja, also das ist äußerst spannend eigentlich, weil wenn wir sozusagen das Hauptwerk, auf das alles im Judentum sich basiert, die Tora, die fünf Bücher Moses anschauen, dann steht da überhaupt nichts vom Leben nach dem Tod. Und auch die sogenannte jüdische Bibel, also der Tanach, ist auch wirklich sehr spärlich gesät. Der Grund, der hier immer wieder genannt wird, ist, wir sollen uns auf dieses Leben konzentrieren, nicht auf das nächste Leben. Weil wenn wir das zu sehr in den Vordergrund rücken würden, dann kann ich damit sozusagen jedes Leid, jedes Unrecht, jede Qual, die wir in diesem Leben erleben, als individuelle Person oder eben auch als Gesellschaften sozusagen ja einfach ignorieren und sagen, na ja, es ist schon okay, aber irgendwann kommt ja die Belohnung und irgendwann ist das alles wieder gut. Also damit wir hier wirklich dieses Leben sozusagen aktiv gestalten, ist der Fokus immer auf das Hier und Jetzt, Olam Haseh, diese Welt. Aber gleichzeitig gibt es natürlich schon auch eine Vorstellung von Olam Haba, von der kommenden Welt, die Welt, die da kommen wird. Also das ist einmal auf einer individuellen Ebene und dann haben wir es sozusagen auf der Weltebene. Also auf der Weltebene ist es die messianische Zeit, die da kommen wird und darauf warten wir. So, und wie warten wir darauf? Zunächst einmal vielleicht auch nochmal zum Festhalten, die meisten Menschen, die jemals gelebt haben oder leben werden, sind derzeit tot. Ja, also wir sind ja nur sozusagen ein kleiner zeitlicher Ausschnitt aus der ganzen Welt, die schon existiert hat vor uns. Und deshalb gibt es auch einen Begriff im Hebräischen, dass wenn jemand stirbt, dass er nicht nur sozusagen seinen Vorfahren sich zugesellt, sondern auch der Mehrheit seines Volkes. Also es gibt ein Leben hier, aber in dem Tod steigt die Seele auf, der Körper, so wie es schon im ersten Buch Moses steht, Gott hat den ersten Menschen geschaffen, indem er also den Körper aus der Erde nimmt, übrigens hebräisch Adama, daher der Name Adam, und dann aber wird er erst zum Menschen, indem er ihm eine Seele, eine Neshama einhaucht, einpustet. Und diese Kombination lebt dann eben in dieser Welt. Und wenn der Mensch stirbt, dann kommt der Körper wieder in die Erde zurück und die Neshama, die Seele, steigt auf in den Himmel.
Eine Art Heimkommen, wenn man so möchte. Du hast das gerade schon so schön formuliert und nochmal auf den Punkt gebracht, indem wir einfach davon ausgehen, dass wir ja nur ein kleiner, zeitlicher, begrenzter Ausschnitt der Menschheit sind und irgendwo zurückkehren. Du hast auch nochmal betont, das Judentum ist eine sehr hiesige Religion und sicherlich ist es dann kein Zufall, dass es eben über 600 Gebote, Verbote gibt und viele Handhabungen, wie im Alltäglichen mit Problemen umzugehen ist, in Klammern. Die Psychoanalyse halte ich auch für eine zutiefst jüdische Angelegenheit. Ja. Kein Wunder, dass ein Sigmund Freud derjenige war, der genau diese auf den Weg gebracht hat. Denn es gilt eben im Jüdischen mit den hiesigen Dingen, mit den hiesigen Herausforderungen auf dieser Welt umzugehen. Dennoch möchte ich nochmal nachfragen, sowas wie paradiesische Beschreibungen, Paradiesbeschreibungen, Gan Eden, Garten Eden, wie auch immer, gibt es die irgendwo? Sind die irgendwo aufgeschrieben?
Genau. Also es ist tatsächlich, wir finden sozusagen im Tanach, also in der jüdischen Bibel, finden wir vereinzelt Hinweise auf den Sheol, also irgendeine Art Unterwelt, ein Ort, wo die Seelen, die dann da hinkommen, in irgendeiner Form bestraft werden. Aber eigentlich erst so teilweise im Talmud und viel stärker dann im Mittelalter unter den Gelehrten, da werden dann so ganze Systeme ausgearbeitet. Und die sind teilweise komplett unterschiedlich, oder nicht komplett unterschiedlich, aber doch sehr großen Varianzen. Ich gebe mal so ein klassisches Beispiel, das wir bei einigen Rabbinern finden, aber vor allen Dingen auch in der jüdischen Mystik, in der Kabbala. Also der Gedanke ist, der Mensch hat drei Teile seiner Seele. Das eine ist Nefesh, also das ist der animalische Teil der Seele. Das andere ist Ruach, das ist so der Geist. Und dann gibt es die Neshama, das ist der göttliche Anteil, also das, was eigentlich dem Unendlichen sozusagen entspricht. Und wenn der Mensch stirbt, so jetzt die sehr konkrete Vorstellung, vor allem im Chassidismus, die ja die Kabbala übernommen haben, ist dann, dass sozusagen diese Seele sich vom Körper zwar irgendwie löst, aber noch in der Nähe dieses Körpers bleibt. Und zwar 7 Tage lang. Und in dieser Zeit gewöhnt sich sozusagen die Seele daran, dass sie diesen Körper nicht mehr zur Verfügung hat und steigt dann auf. Und auch da wieder mit einigen Varianten gibt es dann die Vorstellung von Zwischenstufen, bis man dann aber am Ende, also der dritte Teil sozusagen, in den Himmel, ja, also du siehst jetzt nicht meine Finger, ich mache gerade ein Gänsefüßchen, also in die Olam HaNeshamot kommt, in die Welt der Seelen. Und manche übersetzen das dann mit dem Gan Eden, mit dem Paradies, also ein paradiesischer Ort, das dann auch ausgeschmückt wird von den ein oder anderen Rabbinern, aber das ist dann allegorisch zu verstehen. In diesem Moment gibt es dann sozusagen auch ein Gericht über die Person. Und auch so eine der Vorstellungen, wie immer in Allegorien versucht man sich das vorzustellen, immer wenn ich was Gutes getan habe, ein Gebot erfüllt habe, eine Mitzwa, dann habe ich dadurch einen Engel geschaffen, der ein Befürworter ist. Und immer wenn ich was Böses tue, dann habe ich sozusagen einen Ankläger geschaffen und die kommen dann vor Gericht und sagen für oder gegen mich aus. Und dementsprechend werde ich dann belohnt oder bestraft. Und da gibt es tatsächlich auch diese Idee von Unterwelt, von Sheol oder eben auch Gehinnom, Gehinna meistens auch geschrieben, in wissenschaftlichen Texten. Und da gibt es dann eine Bestrafung. Ja, wie soll die Bestrafung aussehen? Auch da wieder im der jüdischen Moralethik in Mussar wird das dann sehr interessant. Wenn jemand zum Beispiel kaltherzig war, dann kommt er sozusagen in eine, jetzt nehme ich einen Begriff aus dem Christentum, Hölle, aber das ist ein bisschen schwierig, weil der ist ja schon besetzt. Also er kommt dann praktisch an einen Ort, einen Gehinnom, der dann aus Kälte besteht. Und wenn jemand besonders heißblütig war und dadurch gesündigt hat, dann kommt er ins Feuer. Also, aber nochmal, wir sprechen von einer Seele.
Ja. Ja,
also diese körperlichen Quälereien und Schmerzen, das ist eigentlich, wie gesagt, nur ein Sinnbild dafür, dass man sich in diesem Leben richtig benehmen soll. Ja. Also sozusagen der erhobene moralische Zeigefinger.
Und es gibt keine ausgemalten, ausgeschmückten Bilder dazu. Du hast gerade so schön erläutert, dass man davon ausgeht im Judentum, dass die Seele eben 7 Tage in verschiedenen Stadien braucht, um dem Körper zu entweichen. So ist es wahrscheinlich auch kein Zufall, dass die Zahl 7 auch nochmal auftaucht. Wenn wir über die Shiva sprechen, ja, über die Trauertage unmittelbar, nachdem jemand gestorben ist. Und interessanterweise ist das ein Brauchtum, der bei Juden weltweit unglaublich präsent ist, egal wie religiös oder eben nicht religiös sie sind. Man sitzt diese 7 Tage Trauer, empfängt ganz viele Gäste, Bekannte, Freunde, Angehörige in der Wohnung. Und das Ganze hat, würde ich sagen, wirklich auch einen psychotherapeutischen Charakter. Denn was tut man? Man erinnert, man gedenkt des Toten, man spricht über den Menschen, der verstorben ist. Man erinnert sich gemeinsam, man weint gemeinsam, man lacht aber auch gemeinsam und verbringt einfach Zeit. Das hatte eine sehr schöne soziale Komponente. Wie ist es eigentlich für dich, Julian, wenn du dich als Rabbiner auf ein Begräbnis und alles, was dann folgt, vorbereitest? Was heißt das genau?
Also für mich sind sozusagen immer die 2 Aspekte wichtig. Ich versuche immer mit der Familie vorher zu sprechen. Am besten persönlich, wenn es nicht geht, dann auch telefonisch. Ich möchte den Verstorbenen oder die Verstorbene kennenlernen. Ich möchte wissen, wer da von uns geht. In der Regel ist einer derjenigen, der ein Hesbett, ein Trauerrede redet, und meistens sind es mehrere Personen, wird auch so ein bisschen biografisches erzählen. Manchmal mache ich das, übernehme diesen Part, damit die Angehörigen oder Freunde sozusagen nur den persönlichen Bezug herstellen können und nicht die Biografie erzählen müssen. Aber manchmal mache ich das überhaupt nicht. Trotzdem möchte ich die wissen, weil ich nicht einfach irgendeine Person beerdigen möchte, sondern einen persönlichen Bezug brauche, möchte, haben will. Wir haben so diese Grundidee, dass diese Welt hat Lügen. Ja? Also wir leben in einer Welt, in der wir uns auch gegenseitig sozusagen auch mit Konsens belügen. Ja? Ich würde nicht jemand sagen, du siehst schlecht aus heute, wenn es nicht wirklich nötig wäre oder ähnliches. Aber auf der anderen Seite, also im Tod, ist die Olam Haemet, da ist die Wahrheit. Es ist also vollkommen falsch, jemanden sozusagen über Gebühr zu loben in einer Traueransprache. Es soll dem Menschen entsprechen. Also das Unangenehmste, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ich eine Trauerrede halte und die Angehörigen gucken sich an und sagen, über wen redet der da? Das heißt, dieses persönliche Beziehen auf, dann auch zu schauen, welcher Torah-Abschnitt oder in welcher Zeit sind wir gerade, was passt, warum ist gerade in diesem Moment die Torah, sagt mir, Gott gibt mir einen Hinweis auf diese Tragödie, wie gehe ich damit um, was mache ich damit? Das würde in meiner Traueransprache vorkommen. Und dann gibt es natürlich auch das Umsorgen, also das ist sozusagen für den Verstorbenen, die Seele des Verstorbenen, die wir ja begleiten wollen mit unserem Gebet, mit unserem Gedenken in die kommende Welt, ins Paradies. Aber gleichzeitig gibt es die Angehörigen der Verstorbenen, die getröstet sein müssen. Und Trost heißt nicht, ist nicht so schlimm, sondern es ist eine Tragödie, ganz klar. Aber wie gehen wir damit um? Was nehmen wir mit? Was hinterlässt uns der Mensch, der von uns gegangen ist, hinterlässt uns für die Zukunft? Es gibt einen ganz wichtigen Aspekt. Wir haben im Judentum etwas, das wir Erinnerung nennen. Kennst du Yizkor? Das ist ein Gebet, das wir 4-mal im Jahr an den Feiertagen sprechen, für die Verstorbenen, die Erinnerung. Aber das Wort Secher Lizkor, also das Erinnern oder sich zu erinnern, finden wir in der Torah 169 Mal. Und dauernd sollen wir uns an irgendetwas erinnern. Erinnere dich, dass du Sklave warst in Ägypten.
Ja,
warum?
Wollte ich gerade sagen.
Damit
Pessach.
Du ein gutes Art.
Pessachfest ist wahrscheinlich da auch zu nennen, ja.
Weil wir sollen uns aber nicht erinnern, um zu sagen, ach ja, guck mal, wie das damals war. So, ja, nostalgisch oder vielleicht auch irgendwie in Schrecken. sondern es ist immer verbunden mit einer Handlungsanleitung. Das erste Mal, dass das Wort vorkommt, ist es Gott, der erinnert oder gedenkt dem Noah auf der Arche. Und dann hört die Sintflut auf. Also es passiert dann was. Das heißt, wenn wir erinnern und auch und insbesondere, wenn wir uns an Verstorbene erinnern, dann ist das für uns sozusagen ein Auftrag. Was mache ich mit meinem Leben? Ja, also jedes Mal, wenn ich eine Beerdigung habe, dann ist das immer auch gleich sozusagen mit einem Push verbunden, für mich persönlich, mein Leben sozusagen in Anführungszeichen nicht zu verschwenden, sondern sinnvoll zu gestalten. Und dann gilt aber gleichzeitig auch, dass so manchmal, wenn es besonders schwierig oder tragisch ist, das ist immer dann vor allen Dingen, wenn sehr junge Menschen sterben, dass ich dann bei uns durch den Kindergarten flaniere und ein bisschen meine Batterien wieder auftanke.
Sich die Energie also wiederholen von jungen Menschen, ja, das stelle ich mir besonders herausfordernd vor.
Und wenn du hast noch über die Shiva gesprochen? Mhm. Unglaublich. Also, um das vielleicht nochmal den Zuhörern, die das nicht kennen, zu erklären. Ab dem Nachmittag in der Regel, nach der Beerdigung, trifft man sich bei der Familie zu Hause. Also idealerweise in der Wohnung, wo der Verstorbene gelebt hat. Und dann kommt jeder unangemeldet, die Tür wird angelehnt irgendwie, damit man gar nicht erst klingeln muss. Man kommt einfach rein, man hat irgendwie was zu essen organisiert aus der Gemeinde. Bei uns in Frankfurt ist das eigentlich ganz gut, es ist dann immer was Koscheres zu essen da. Und dann kommt man hin und sitzt zusammen. Man macht dann normalerweise ein gemeinsames Gebet, vor allen Dingen das Trauergebet, das Kaddisch wird gesagt von den nahen Angehörigen. Und der Rabbiner lernt vielleicht irgendeinen Abschnitt aus der Tora oder aus dem Talmud oder wo auch immer. Und man hat dieses Gefühl von, man ist nicht alleine. Der Talmud sagt zudem etwas unglaublich Schönes, wie ich finde. Er zählt auf, wofür kriegt man Belohnungen. Ja, also Beispiel, wenn du zu einem Shiur, zu einem Unterricht von einem Rabbiner gehst, wofür kriegst du da die Belohnung? Ja, dass ich zugehört habe oder dass ich es verstanden habe oder dass ich es umsetze, sagt der Talmud, nee, dafür, dass du hingelaufen bist. Die Belohnung ist dafür, dass du dich die Mühe ausgesetzt hast, da einfach loszulaufen, also das Hinlaufen. Das war's schon. Du hast nichts verstanden, hast gar nicht zugehört. Du hast vollkommen egal. Du bist hingegangen. Die Belohnung, wenn man ein Trauerhaus besucht, ist fürs Schweigen. Manche Leute sagen, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nichts, gar nichts, bist einfach nur da.
Ja.
Und das kriege ich von sehr vielen Menschen gespiegelt, die mir auch das ein oder andere Mal, gerade wenn sie nicht so religiös sind, gesagt haben, im Nachhinein, ich hatte da echt Angst vor, ich hatte eigentlich gar keine Lust drauf, ich wollte eigentlich nur alleine sein, mich einigeln und da kommen da plötzlich Dutzende von Menschen in meine Wohnung, ich wollte die gar nicht haben, aber rückblickend hat mir das so viel Kraft gegeben.
Die schiere Anwesenheit von
unglaublich,
Menschen.
Unglaublich, ja.
Ja, ich kann es nachvollziehen, das sind ganz, ganz besondere Momente. Und ich habe das immer für alle auch als etwas sehr, sehr Positives empfunden, als ich es mitbekam. Gibt es im Judentum den Begriff der Unversehrtheit des Körpers in der Halacha? Was bedeutet das genau?
Ja, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, hat Gott den Menschen in einer Dualität geschaffen. Also wir haben einen physischen Körper und der bekommt jetzt eine Seele und die Seele versucht jetzt diesen physischen Körper dazu zu bewegen, die 613 G und Verbote einzuhalten beziehungsweise eben nicht zu übertreten. Und das ist von Gott beabsichtigt, obviously. Ja. Das heißt, nicht nur die Seele, die das Göttliche hat, sondern eben auch dieser Körper bekommt dadurch einen Wert. Es ist spannend, dass es zum Beispiel ein Gesetz gibt, dass ich auf dem Friedhof keinerlei Gebote erfüllen darf, die nicht direkt mit den Toten zu tun haben. Also jeder Jude muss jeden Tag Tfillin, diese Gebetsriemen anziehen. Mhm. Ich darf diese Tfillin nicht auf dem Friedhof anziehen. Warum? Weil die Verstorbenen, auch jetzt wieder mit Anführungszeichen, neidisch sind, weil sie können diese Gebote nicht mehr einhalten. Ja, das ist, als ob ich sie verhöhnen würde. Das heißt, nur dieser Mensch in diesem Körper hat die Möglichkeit, all die Gebote auch zu erfüllen. Ohne Körper geht das nicht. Und deshalb ist der Judentum wirklich sehr praktisch ausgerichtet, pragmatisch. Wir haben alles, was ich tue, ist nicht ein Glauben und ist ein Denken und ein Fühlen. Das kommt dazu, aber ich habe immer auch eine Handlungsanweisung. Ich muss dies und das tun. So, und wenn jetzt dieser Körper verstirbt, dieser Mensch verstirbt und ich den Körper beerdige, dann habe ich den Anspruch, dass der, so wie er mir gegeben wurde, also komplett, auch wieder komplett in die Erde kommt. idealerweise. Auch deshalb, weil am Ende der Zeit wir daran glauben, dass es ein Triad Hamitim, ein Wiederauferstehen der Toten gibt, also in der messianischen Zeit. Und dann möchten wir einen kompletten Körper haben. Darüber gibt es natürlich dann aber auch wieder, ja, also durch diese, ich sag mal, vereinfachte Darstellung, bisschen Misskonzepte. Ja, was ist, wenn jemand beispielsweise ein Gliedmaß amputiert hat oder wenn jemand, also das ist natürlich überhaupt nicht problematisch. Sondern die Grundidee ist, dass ich nicht aktiv postmortem diesem Körper Unehre zuteil werden lassen darf. Ich darf einen Körper nicht einäschern. Im Judentum muss es immer eine Erdbestattung sein. Ich darf diesen Körper nicht einfach so aufschneiden. Also über Obduktionen können wir noch sprechen und ähnliches mehr, wenn es medizinisch notwendig ist. Aber ich muss auch dem Körper Ehre zuteil werden lassen, weil es ist der Körper, der uns ein Leben lang getragen hat.
Ja, Julien, du beschäftigst dich auch sehr intensiv mit dem Thema Medizinethik im Zusammenhang mit der Halacha. Und gerade hast du es schon angedeutet, es gibt natürlich auch medizinische Fälle, ja, wo es Eingriffe gibt und wie die sozusagen d'accord gehen mit der Halacha, mit dem Judentum. Darüber möchte ich mit dir nochmal im Einzelnen sprechen. Wie gelingt es denn der Halacha, den traditionellen Wert, also der körperlichen Unversehrtheit, mit modernen medizinischen Entwicklungen, sagen wir mal der Organtransplantation oder Autopsie, du hast es gerade auch schon angedeutet, in Einklang zu bringen? Wann ist was erlaubt? Wie geht man damit um?
Ja. Also vorab, um die Frage sozusagen falsch zu verstehen absichtlich, wie geht die Halacha damit um? Super. Also ich bin immer wieder erfreut darüber, dass ich auch gestandene Mediziner sozusagen beeindrucken kann, wie auch wieder pragmatisch, logisch und durchaus modern die Halacha, das jüdische Gesetz, umgeht mit ganz zeitgenössischen Fragen. Und dabei eben nicht sozusagen, deshalb ist auch dieser Begriff Medizinethik so ein bisschen misguiding. Es führt so ein bisschen in die falsche Richtung. Ethik ist so etwas, was wir so als Gesellschaft irgendwie entwickeln. Aber hier reden wir davon, dass wir immer wieder zurückgehen sozusagen auf den Ursprung. Die Tora ist für uns das Buch Gottes für den Menschen, so eine Art Gebrauchsanweisung. Und in dieser Gebrauchsanweisung steht schon ganz viel drin, in der Interpretation der Rabbiner, im Talmud. Und dann, was immer wieder praktisch von Generation zu Generation damit gemacht worden ist, Halacha kommt vom hebräischen Wort lalechet, zu laufen. Es geht voran. Also es passt sich an. Wir haben eine neue Situation. Was mache ich damit? Jetzt kann ich aber nicht einfach sagen, ich mache einfach was Neues. Nein, ich gucke einfach, was war bisher da? Wo passt das etwa hin? In welches Schema? Und dann schaue ich, wie das funktioniert. Jetzt konkret. Wir haben, ich habe es vorhin schon ein paar Mal gesagt, 613 Ge- und Verbote, davon gibt es 365 Verbote, 248 Gebote. Aber diese Gebote sind sozusagen nicht einfach alle parallel, sondern die haben eine Hierarchie. Und in dieser Hierarchie gibt es folgende wichtige Sache zu verstehen. Gott sagt uns an einer Stelle in der Tora, Vechaibahem, ihr sollt alle Gebote einhalten und durch sie leben. Ja, also die Gebote sollen dafür sein, dass wir durch sie leben. Kommt der Talmud und ergänzt diesen Satz, die mündliche Überlieferung, und sagt, Vechaibahem, velolamut, aber nicht zu sterben. Wenn ein Gebot dazu führt, dass ein Mensch sterben würde, muss ich es nicht einhalten. Ich darf es nicht einhalten. Ja, ich muss den Schabbat halten, ich darf nicht mit dem Auto fahren als orthodoxer Jude. Wenn jemand ins Krankenhaus muss, dann muss ich den fahren. Ich darf noch nicht mal irgendwie Zeit verschwenden, keine Ahnung, ein Taxi zu rufen. In dem Moment, wer weiß, wie lange das dauert, ich muss jetzt sofort losfahren, um das Leben zu retten. Warum? Weil es prioritär ist. Diese Idee von Pikuach Nefesh, Lebensrettung, ist so immanent, dass ich damit einen Großteil der Gebote wegschieben kann. Klammer auf, bis auf drei, also selbst Götzendienst, jemanden anderen zu ermorden oder auch eine verbotene sexuelle Handlung dürfte ich nicht durchführen, selbst wenn der Tod drohen würde. Klammer wieder zu. Aber das bedeutet auch für uns, dass eben beispielsweise auch in der Frage von Organspende. Wir haben tatsächlich immer noch, auch weil viele Juden das gar nicht wissen und Jüdinnen, haben wir eine relativ schlechte Ratio sozusagen, eine schlechte Quote von Menschen, die bereit sind, Körperteile zu spenden. Aber das ist auf jeden Fall auch rabbinisch abgedeckt, zu sagen, ja, tut das, weil das ist eine Riesenmitzwa, einem anderen Menschen zu helfen, das Leben zu retten, wenn dann sozusagen etwas Eingeschränktes passiert, nämlich eine minderwertige Mitzwa sozusagen eingehalten werden wird, ich möchte meinen ganzen Körper haben, aber der stirbt dafür, Gott behüte. Ja, also insofern ist da die Halacha eigentlich sehr modern. Es gibt immer wieder Aufrufe auch von orthodoxen Rabbinerkonferenzen, die darauf hinweisen, bitte Organ spenden. Aber es ist natürlich auch wieder nicht so einfach. Da gibt es viele, viele Diskussionen. Wann ist was erlaubt? Wie ist es erlaubt? Unter welchen Umständen? Und bevor du jetzt nachfragst, sage ich schon gleich, Patientenverfügung ist eine super Sache. Am allerbesten ist es aber tatsächlich, dass man eine Person benennt. Am besten eine Person, die sich auch halachisch auskennt, mit der man vorher alles minutiös durchgesprochen hat. Und die ist dann verantwortlich. Und wenn es dann soweit ist, dann meldet sich das Krankenhaus und sagt, was dürfen wir tun und was nicht.
Ich möchte, Julien, im Zusammenhang mit der Unversehrtheit des Körpers, weil du uns das so schön erläutert hast, auch noch auf ein Ereignis schauen, was sicherlich auch dahingehend noch einmal uns alle vor traurige Herausforderungen gestellt hat, nämlich die Ereignisse vom 7. Oktober 23, die Menschen weltweit erschüttert haben, der Überfall der Hamas auf israelischem Territorium. Viele Menschen wurden in ihrem Tod teilweise unkenntlich gemacht. Wie geht man denn angesichts dieser Umstände mit der halachischen Einhaltung der Vorschriften um? Was bedeutet das religiös betrachtet?
Ja, das ist furchtbar. Das ist am 7. Oktober und seither sind wir, glaube ich, alle traumatisiert, manche leider retraumatisiert. Aber um auf der halachischen Ebene zu bleiben, und da gibt es ganz viel, was wir seither leider berücksichtigen müssen, inklusive Kriegsethik und Ähnlichem mehr. Teile von dem, die du angesprochen hast, sind aber auch Realität, eigentlich schon seit es Israel gibt. Nämlich die Frage, was wir tun nach einem Attentat. Ja, also ein Bombenattentat, bei dem ja in der Nähe von einem Bus oder in einem Café viele Menschen gleichzeitig sterben. Israel hat eine eigene, also es gibt eine Chevra Kadisha, jede Stadt, jede jüdische Gemeinde hat eine Bruderschaft, Schwesternschaft, die sich darum kümmert, die Menschen für die Beerdigung vorzubereiten. Das heißt, normalerweise, wenn ich einen Leichnam bekomme, dann wird dieser Leichnam gewaschen, also von Hand gewaschen, wird eingekleidet in traditionelle rituelle Kleidung und wird dann in einen Sarg gelegt außerhalb von Israel. In Israel wird in Tüchern beerdigt, ohne Sarg. Und wenn ich jetzt eine Situation habe, wie gerade beschrieben, dann kann ich ja gar nicht unbedingt alle Körperteile zuordnen dem einzelnen Verstorbenen. Und dafür gibt es eine Organisation, die nennt sich SACA. Und SACA geht rum, genau in solchen Situationen, und sammelt alles an körperlichem Material ein, was da zu finden ist. Und dann wird wirklich minutiös mit DNA-Tests und allem drum und dran versucht, das wieder zuzuordnen. Weil wir ja eben auch das Leben ehren, indem wir den Menschen auch in seinem Tod ehren. Also auch die Vorstellung, über die jetzt auch viele gesprochen haben, warum lässt man jetzt so viele Mörder, Terroristen frei, nur in Anführungszeichen, um Leichname ausgeliefert zu bekommen? Ja, weil wir genau das tun, weil wir der Tod gehört zum Leben dazu. Es ist ein integraler Teil. Der Mensch ist von Gott als komplexes Wesen geschaffen worden und dieser Körper, dem wollen wir Ehre erweisen, damit eben auch die Seele ihre Ruhe finden kann. Und deshalb bemüht man sich so sehr, wirklich auch in solchen Situationen das Bestmögliche zu tun.
Das ist ein heftiges Thema und auch wenn man hierzulande sich die Nachricht angeschaut hat oder anschaut, wenn, ja, Gott bewahre, ein Attentat passiert oder so ein schreckliches Ereignis wie um den 7. Oktober herum, dann hat man auch teilweise diese Organisation SACA sehen können, Menschen, religiöse Menschen, die vor Ort sind und eben genau das tun, was du gerade beschrieben hast. Ich würde ganz gerne noch auf einen anderen, nicht ganz unheiklen Punkt zu sprechen kommen, nämlich Suizid im Judentum, beziehungsweise die Frage des assistierten Suizides. Ein großer, heftiger Streitpunkt überall auf der Welt. Wie ist gesellschaftlich damit umzugehen? Ja, was sagen jüdische Stimmen genau zu diesen Fragen?
Ja, auch das eigentlich relativ früh schon geklärt, nämlich was den Selbstmord angeht. Nämlich auch da finden wir gleich zu Anfang, dass ein Mensch den anderen nicht töten darf. Wir kennen die Geschichte von Kain und Abel. Und Gott sagt, also jeder, der einen anderen tötet, dessen Leben sozusagen fordere ich ein. Und einen anderen bedeutet aber einen Menschen, also irgendjemanden. Und daraus verstehen die Rabbiner egal wen, sogar sich selbst. Das heißt, wir haben also wirklich einen ganz klaren sozusagen Aussage, klar im rabbinischen Verständnis, Selbstmord ist verboten. Selbstmord im Judentum darf nicht. Und es geht dann so weit, dass im Talmud diskutiert wird, ob jemand, der sich selbst sozusagen wissentlich das Leben nimmt, Me'abed et atzmo bedaat, heißt das auf Hebräisch, und ich komme gleich nochmal darauf zurück, ob der überhaupt dann sozusagen nach jüdischem Ritual beerdigt werden darf. Ja, darf man eine Trauerrede halten, darf der auf den jüdischen Friedhof, darf der eingekleidet werden, was, all das, was ich vorhin beschrieben habe. Und die Praxis, auch wieder sehr pragmatisch im Judentum, ist zu sagen, Moment, wir haben gerade definiert, bedaat, also wissentlich, im Vollbewusstsein seiner Handlung. Wer weiß denn, ob jemand, der so etwas tut, tatsächlich im Vollbewusstsein seiner Handlung ist? Ist nicht die Tatsache, dass jemand sich das Leben nimmt, nicht schon ein Hinweis darauf, dass er nicht im Vollbesitz seiner geistlichen Fähigkeiten ist? Wir reden jetzt beispielsweise leichter nachzuvollziehen von einem Mensch, der beispielsweise Depressionen hat oder besonders leidet oder ob jetzt physisch oder oder psychisch und sich deshalb das Leben nimmt. Und das heißt, dass man sozusagen hier die Kategorie praktisch erweitert oder beschränkt zu sagen, wir wissen ja nicht, in welchem geistigen Zustand er war. Wir wissen auch nicht, ob jemand, der, pardon jetzt für das Bild, aus dem 50. Stock springt, nicht im 20. das bereut, dass er es tut. Also all diese Dinge führen dazu, dass in der Praxis heute jeder Selbstmörder de facto doch beerdigt wird. Aber wenn wir von jemandem wissen, der diese Absicht hat, werden wir alles dafür tun, die Person davon abzubringen, mit medizinischer, psychologischer, rabbinischer oder sonstiger Hilfe, weil dieser Körper, den wir haben, ist eine Leihgabe Gottes. Der gehört mir gar nicht. Ich habe nicht das Recht, mit dem zu machen, was ich will. Im Judentum ist es sogar verboten, den Körper in irgendeiner Form zu verstümmeln, sich zu ritzen beispielsweise, was es ja früher gab, tatsächlich auch als Trauerritual, dass man, also in anderen Kulturen, dass man den Körper sozusagen dazu bringt, dass man am Arm beispielsweise blutet oder ähnliches. Das wäre im Judentum verboten. Das heißt, Selbstmord, okay, d'accord, ist verboten. Aber gleichzeitig wissen wir auch, wir haben Grenzbereiche. Wir haben Grenzbereiche, über die wir uns bewusst sind. Und die beinhalten wirklich großes Leid, physisches Leid. Wenn wir in der Person einen Patienten haben, der im Endstadium seiner Krankheit ist, und da müsste ich jetzt einen eigenen Vortrag aufmachen, weil es einfach verschiedene Begriffe gibt. Also wir reden jetzt von einer Person, die wirklich innerhalb der nächsten Tage stirbt. Und wenn diese Person große Schmerzen hat, dann darf man so viel Morphium, Schmerzmittel geben, dass die Schmerzen aufhören. Und auch wenn ich weiß, dass diese hohe Dosis das Leben verkürzt, ist es geboten, die Schmerzen zu lindern. Weil leiden muss keiner, soll keiner müssen.
Auch das ist gedeckt.
Das ist gedeckt, das ist rabbinisch gedeckt, genau.
Die Religion. Das heißt, das ist natürlich auch, du sagtest schon, es sind viele Grenzbereiche, aber ja, der assistierte Suizid, die Sterbehilfe ist natürlich dann auch eine Frage, ne?
Also das ist für mich irgendwie, also jemand, der Sterbehilfe leistet, ist letztendlich, macht Beihilfe zum Mord. Ja, also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, vor allen Dingen nicht, dass man sozusagen Ärzten die Option gibt, die ja eigentlich auch mit ihrem hippokratischen Eid Menschenleben retten sollen und die sollen jetzt aber helfen, dass man stirbt. Vor allen Dingen, es gab ja in Deutschland, und das war ja eigentlich der Ursprung von dieser jetzt hier neu geführten Diskussion, gab es ja ein Gesetz, dass diese assistierte Sterbehilfe verboten ist.
Ja, und aus das, guten Gründen, klar.
Genau, und das Verfassungsgericht hat das dann gekippt. Und jetzt sind wir sozusagen, die haben gesagt, so wie es gerade ist, das Gesetz, da ist es verfassungswidrig und deshalb soll der Gesetzgeber bitte ein neues Gesetz machen. Denn, und auch die Begründung, muss ich sagen, war für mich, also ich bin Laie, ich bin kein Jurist, wenn ich jetzt die Juristen zuhören und sagen, das war nicht genauso, dann Entschuldigung. Aber ich habe das so verstanden, dass sozusagen eine der Begründungen war, dass der Mensch das Recht sozusagen hat, freie Entscheidungen zu treffen. Ja, ich darf mich kleiden, wie ich will, ich darf mich sexuell orientieren, wie ich will und. Also darf ich auch entscheiden, ob ich aus diesem Leben trete oder nicht. Ich habe diese Freiheit. Das ist ein Argument, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe nicht die Freiheit. Ich lebe doch hier in einer Gesellschaft, in der ich ganz viele Einschränkungen meiner Freiheit habe. Ich muss mich zum Beispiel anschnallen, sonst kriege ich einen Strafzettel. Ja, kann ich doch sagen, es ist doch mein Leben, was da in Gefahr ist. Und so weiter. Ja, also es gibt ja viele Dinge, wo ich sozusagen im Konsens bin. Und ausgerechnet beim schwerwiegendsten Eingriff sagt man, ja, nee, ist okay. Auch man stelle sich vor, wenn jemand kommt, wirklich ein Mensch, der sozusagen in einem verzweifelten Zustand ist und sagt, ich kann nicht weiter mit meinem Leben, ich möchte das beenden, weil das hat überhaupt keinen Wert, so wie es gerade ist. Dann ist sozusagen derjenige, der ihm hilft, stimmt dem zu. Also es gibt viele Ebenen, wo ich einfach so aus so einer logischen Perspektive mich zurückziehe und sage, komisch, dass das so ist. Wir haben seitdem sehr viele tatsächlich assistierte Suizide in Deutschland. Also wir reden von Tausenden, die seit dieser Entkräftung des Gesetzes umgesetzt worden sind. Ich hoffe, dass der Gesetzgeber bald irgendwie da einschreitet, dass das so nicht mehr sein sollte.
Das ist eine sehr, sehr komplexe Diskussion, die wird auf vielen Ebenen geführt, auf philosophischen, medizinischen, religiösen, gesellschaftlichen. Also da kann man natürlich ganz viel hin und her argumentieren, aber man tut sich offenbar hierzulande auch deswegen schwer, weil natürlich auch sowas wie assistierter Selbstmord oder überhaupt die Euthanasie auch eine ganz spezielle Geschichte hat in Deutschland, gar keine Frage.
Absolut.
Julien, wir sind am Ende unseres Gespräches und ich frage, ja, fehlt noch ein Aspekt, der dir besonders wichtig ist in Sachen Tod, Begräbnis, jüdische Tradition in Bezug auf das Lebensende?
Vielleicht das eine noch, wenn du auf einen Grabstein schaust, ich glaube auf allen, aber vielleicht muss man es einschränken, vielleicht gibt es Grabsteine, die es nicht haben, aber fast auf allen jüdischen Grabsteinen hast du ganz unten ein Kürzel. Da steht immer Tanetzba, also die hebräischen Buchstaben bilden einen Satz, Tihe Nishmato oder Nishmata, Zaro Bitzroachheim, die Seele möge angebunden sein in den Bund des Lebens. Also für uns ist die Welt, in der wir hier leben, die Olam Hazeh, ist so eine Art Prosdor, ist ein Durchgang zu dem eigentlichen Palast, so wird es gerne beschrieben. Und wenn ein Mensch von uns geht, ist er zwar physisch verstorben, aber die Seele lebt weiter. Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass dieser Aspekt auch im Tod noch das Leben zu würdigen. Ich hoffe, dass ein bisschen rausgekommen ist jetzt in der letzten Dreiviertelstunde, aber ich glaube, das würde ich gerne nochmal betonen. Ja.
Das ist auch ein sehr, sehr schöner Gedanke.
Vielleicht auch deshalb, weil mein jüdischer Name ist Chaim, also insofern passt das
Leben.
Immer gut.
Am Ende unserer Podcast-Gespräche zum Thema Tod frage ich jeden unserer Gesprächspartner und ich bitte dich, diesen Satz zu vervollständigen. Der Tod ist für mich.
Oh, der Tod ist für mich weniger erschreckend, als er vielleicht sein sollte. Ich habe wenig Angst vor meinem eigenen Tod für mich, weil ich weiß, dass danach ein besseres dort gibt. Ich habe ein bisschen, bin ich nervös, wie ich mich geschlagen habe in diesem Leben, weil es soll ja auch ein Gericht sozusagen über mich gehalten werden. Ich habe Angst vor meinem Tod für meine Angehörigen, weil ich weiß, dass es Leid bedeutet, einen Menschen zu verlieren, der einen wichtig ist, den man liebt. Und ich habe Angst vor den Toden meiner Lieben und wünsche mir, dass, so wie wir hoffen, der Mashiach, der Messias, morgen schon kommt und dann haben wir das Thema nicht mehr.
Das sagt Julien Chaim Susan, orthodoxer Rabbiner der jüdischen Gemeinde Frankfurt. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Julien.
Lieben Dank, Shelley. Alles Gute.